Liebe Gemeinde, in diesen Wochen läuft in vielen Städten in Deutschland ein Film über die Philosophin Hannah Arendt. Hannah Arendt gilt als einer der wichtigsten Köpfe der politischen Theorie im 20. Jahrhundert, geboren übrigens hier in Hannover, in Linden, ganz in der Nähe, 1906. Sie hat sich intensiv mit totalitären Systemen auseinandergesetzt. Als Jüdin musste sie vor den Nazis ins Ausland fliehen, lebte in New York schließlich und wurde berühmt unter anderem dadurch, dass sie im Auftrag einer amerikanischen Zeitung von dem Prozess gegen Adolf Eichmann berichtete. In einem großen Buch und in einzelnen Artikeln. Eichmann hatte ja die Züge organisiert, mit denen Juden in die Vernichtungslager von Auschwitz transportiert wurden. 1961 wurde ihm in Jerusalem der Prozess gemacht. Und Hannah Arendt hat diesen Prozess intensiv verfolgt, begleitet, kommentiert. Und sie war immer wieder umgetrieben von der Frage, was geht eigentlich im Herzen eines Menschen vor, der bei so einem Verbrechen mitmacht? Was passiert da eigentlich? Was treibt ihn? Was steckt hinter dem Bösen? Sie hat vieles durchdacht, aber letztlich, denke ich, keine stimmige Antwort auf diese Frage gefunden. Und auch ihre These von der Banalität des Bösen ist letztlich nur ein Ausdruck der Hilflosigkeit, dieses Phänomen irgendwie zu verstehen. Im Alten Testament sagt uns der heilige Gott durch seinen Propheten Jeremia im 17. Kapitel, Vers 9 und 10. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Und dann die Antwort, ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun. Gott sagt damit, kein Mensch kann das Herz eines Menschen ergründen, nur ich. Und das gilt nicht nur für das Herz von Schwerverbrechern, sondern das gilt für das Herz von jedem von uns. Wir können niemanden durchschauen, nicht mal uns selbst. Das kann nur Gott. Und vor Gott ist jeder Mensch wie ein aufgeschlagenes Buch. Psalm 139 sagt das sehr deutlich, Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das heißt, Gott, du allein verstehst mich. Und von Jesus, so interessant, von Jesus wurde auch gesagt, in Johannes 2, Vers 25, Jesus bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Das ist auch ein weiterer Hinweis darauf, dass Jesus Gott ist, dass er wusste, was im Menschen war. Vor ihm sind wir wie ein aufgeschlagenes Buch. Nur Jesus kann uns darum helfen, unser Herz zu verstehen. Und das ist einer der Gründe, warum die Bibel so viele Schicksale von Menschen schildert. Und sie gibt uns ja nicht nur die Außenansicht, sondern auch die Innenansicht dieser Menschen. Gott stellt uns diese Menschen gewissermaßen wie einen Spiegel hin, damit wir im Spiegel dieser Porträts gewissermaßen uns selbst überprüfen und unser eigenes Herz testen und ergründen können. Darum ist uns das auch gegeben. Und das gilt auch für die Könige. Sie sollen uns als ein Spiegel dienen. Diese Könige Israels, über die wir nun schon so viele Wochen miteinander nachdenken. Und obwohl wir durch Jahrtausende von ihnen getrennt sind, wenn Sie überlegen, Saul lebt um 1000 vor Christus, für mehr als 3000 Jahren, sind sie uns doch irgendwie nah. Letzte Woche schrieb mir ein Predigthörer, es ist immer wieder aufs Neue überraschend, wie facettenreich und aus welchen Blickwinkeln das Leben in Gottes Wort betrachtet wird und wie zeitlos. Ich denke, genau das ist es. Die Menschen der Bibel sind uns viel näher, als wir denken. Viel näher. Und das gilt auch für die beiden unbekannten Könige, mit denen wir es heute Morgen zu tun haben. Das sind der Sohn und der Enkel von Joas. Also vor allem der Sohn, der wird im Mittelpunkt stehen, also von jenem Joas, der uns letzte Woche beschäftigt hatte. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, wer es nachhören will, kann die Predigt vom letzten Sonntag unter www.beg-hannover.de nochmal nachhören. Der war unter dramatischen Umständen als kleines Kind knapp der Ermordung entgangen, dieser Joas, als Waisenkind aufgewachsen, unter dem Schutz des hohen Priesters Jojada, der mit der Tante von Joas verheiratet war. Und solange Jojada lebte und den König beriet, hatten wir gesehen, war Joas ein guter Herrscher gewesen. Da schien er wie einer, der Gott wirklich ernst nimmt. Das stand auch so in 2. Chronik 24, 2. Und Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn, solange der Priester Jojada lebte. Und als Jojada dann gestorben war, zeigte sich, dass Joas Frömmigkeit nur oberflächlich gewesen war. Da hat er sich von Gott losgesagt, da ist er mit fliegenden Fahnen zu den Götzen übergelaufen. Da hat er alle warnenden und mahnenden Stimmen, die es gut mit ihm meinten, brutal zum Schweigen gebracht und in den letzten Jahren seines Königtums schwere Schuld auf sich geladen. Am Ende fällt er dann selbst einer Verschwörung zum Opfer. Immerhin wurde durch Joas gewährleistet, dass die Davidslinie überlebt hat, dass die Davidslinie weiterging, aus der ja der Messias kommen musste. Die durfte ja nicht untergehen. Und als sein Nachfolger betritt dann sein Sohn Amazia die Bühne der Geschichte. Und auch Amazias kurzes Porträt wollen wir mit dieser Fragestellung heute Morgen lesen. Warum hat der Heilige Geist dafür gesorgt, dass dieser Text in die Bibel kam? Was will uns Gott durch diesen Mann, dessen Lebensgeschichte Sie hier in Kurzfassung vor sich haben auf Ihrem Gottesdienstzettel, was will uns Gott durch diesen Mann sagen? Der Beginn seiner Amtszeit führt uns ins 8. Jahrhundert nun inzwischen hinein. 796 bis 767 hat er regiert. Der größte Bericht findet sich in 2. Chronik 25. Daraus sind auch die Verse abgedruckt, die Sie vor sich haben auf dem Gottesdienstzettel. Und der Paralleltext steht in 2. Könige 14. Daraus haben wir einige wenige Verse noch einmal weiter unten Ihnen zusätzlich abgedruckt. Steigen wir also gleich in die ersten Verse ein. Amazia war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Joadan von Jerusalem, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, doch nicht von ganzem Herzen. Als ihm nun die Königsherrschaft gesichert war, tötete er seine Knechte, die seinen königlichen Vater erschlagen hatten, also den Joas. Aber ihre Söhne tötete er nicht, sondern er handelte, wie geschrieben steht, im Buch des Gesetzes Mose, wo der Herr geboten hatte und sprach, die Väter sollen nicht um der Söhne willen sterben und die Söhne nicht um der Väter willen, sondern jeder soll von seiner eigenen Sünde bzw. um seiner eigenen Sünde willen sterben. Der erste Eindruck ist gar nicht schlecht. Amazia veranstaltet keine Racheorgie. Im Unterschied zu den Gepflogenheiten in der heidnischen Umwelt tötet er nicht die Kinder der Mörder seines Vaters. Er verschont also die zweite Generation. Und daran hält er sich an die Vorgabe des Alten Testaments. Das stand in 5. Mose 24, Vers 16, dass sozusagen nicht der große Kahlschlag gemacht werden soll durch alle Generationen hindurch. Und unter dem Strich kann man sagen, erhält Amazia ein mittelmäßiges Zeugnis. In Vers 2 steht das, er tat, was recht war in den Augen des Herrn, doch nicht von ganzem Herzen. Und 2. Könige 14 erklärt dann noch genauer, was das nicht von ganzem Herzen bedeutete. Sie finden die Verse 3 und 4 unten auf Ihrem Zettel aus 2. Könige 14, den Parallelbericht. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn, doch nicht so wie sein Vater David, sondern ganz so, wie es sein Vater Joas getan hatte. Nur die Höhen kamen nicht weg, sondern das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Nur die Höhen wurden nicht beseitigt. Wir erinnern uns, das wird von ganz, ganz vielen Königen gesagt, sogar von den Besseren. Das ist dann immer die Einschränkung. Er war eigentlich bemüht, Gott gehorsam zu sein, nur die Höhen hat er nicht beseitigt. Wie ein Refrain kommt das, das geht schon los bei Salomo. Warum war das so schlimm? Die Höhen, das waren religiöse Zentren auf den Hügeln jenseits von Jerusalem, verteilt über das ganze Land. Die hatten man größtenteils übernommen vom Götzendienst der Kanaanäer. Die waren umgewidmet worden für den wahren Gott Israels. Aber nachdem der Tempel gebaut war, hatte Gott das dann endgültig untersagt, auf diese Höhen zu gehen zum Gottesdienst, weil sie einfach sich als eine Brutstätte des Götzendienstes immer noch erwiesen hatten. Das war eine ganz große Versuchung. Es war eine Gefahr, dass sich dort alle möglichen seltsamen Kulte vermischen konnten mit dem wahren Glauben an den Gott Israels. Und außerdem waren diese Höhen ein manifester Ungehorsam. Gott hatte gesagt, es soll nicht sein, und sie machten es trotzdem. Und wir haben uns schon fast dran gewöhnt, weil das ständig kommt. Das ist wie so ein Refrain. 2. Könige 12,4 wird es über Joas gesagt, 2. Könige 14,4 über Amazia, 15,4 über Osia, 15,35 über Jotam und so weiter. Immer wieder. Man könnte denken, ja, irgendwann gilt das als normal. Das hat sich eben so entwickelt, das hat sich eben so eingespielt. Das ist eben der Wandel der Zeit. Aber aus Gottes Perspektive ist es genau umgekehrt. Die ständige Wiederholung dieser Schuld zeigt, Gott ist eben nicht bereit, sich mit dieser Sünde abzufinden, auch wenn sie so normal geworden ist. Gott ist nicht bereit, sich an Sünde zu gewöhnen. Gott ist nicht bereit, irgendwann mal davon zu schweigen, aufzuhören, den Mantel des Schweigens darüber zu breiten. Gott ist nicht bereit, die Sünde in ihrer Erwähnung stillschweigend unter den Tisch fallen zu lassen. Gott wird nicht müde, diesen Makel, ja, diese Schuld wieder und wieder beim Namen zu nennen und zu geißeln. Auch bei Amazia. Und was die Sache bei ihm noch schlimmer macht, für Amazia war diese Haltung irgendwie typisch. Das war wie ein Webfehler, der seinen Charakter belastete. Ein Webfehler, der ihn in seinem Dienst behinderte. Und das ist das Thema heute Morgen, 3 Webfehler in einem Charakter. 3 Webfehler in einem Charakter, und der erste Webfehler ist seine Halbheit. Seine Halbheit. In 2. Könige 14, Vers 3 wird diese Halbherzigkeit oder Halbheit durch einen persönlichen Vergleich nochmal besonders betont. Da steht hier, die Formulierung ist schon eigenartig, er tat, was recht war in den Augen des Herrn, doch nicht so wie sein Vater David, sondern ganz so, man könnte sagen, nur ganz so, wie es sein Vater Joas getan hatte. Also wir würden sagen, er spielte nicht Fußball wie Lionel Messi, sondern nur wie ein Ersatzspieler von Hannover 96. Oder er geigte nicht wie Ann-Sophie Mutter, sondern höchstens wie der zweite Violinist des NDR-Rundfunkorchesters, den ich nicht kenne und den ich sicherlich schätzen würde, wenn ich ihn kennen würde. Aber Sie verstehen, was gemeint ist. Amazia wird ein Gehorsam zweiter Klasse zugestanden. Nicht mehr und nicht weniger. David war das Modell. David war nicht sündlos gewesen. Das wissen wir ja alle, dass David absolut nicht sündlos war. Aber er war das Modell. Er war hingegeben an Gott. Er wollte ihm von Herzen dienen. Er hat seine Schuld immer wieder bereut, wenn sie ihm deutlich wurde. Und über David wird es immer wieder gesagt. Er ist das Modell. Das hat Gott auch zu Salomo gesagt. Etwa 1. Könige 9, Vers 4. Wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, mit lauterem Herzen und aufrichtig, dann will ich den Thron deines Königtums ewig befestigen. David war das Modell. Und nochmal 1. Könige 11, Vers 4. Als Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, sodass sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, war wie das Herz seines Vaters David. David ist das Modell. Und von Amazia wird gesagt, eben, an den kommt er nicht ran, nicht wie David, sondern nur wie sein Vater Joas. Und wie gebrochen dessen Gehorsam war, haben wir ja letzten Sonntag gesehen. Und damit bekräftigt 2. Könige diesen Webfehler, der für Amazias Haltung leider typisch war. Sein Leben war seltsam mittelmäßig. Medioker, würden wir sagen. Er wollte irgendwie fromm sein, aber sein Glaube war leidenschaftslos. Er hat nicht die ganze Sache mit Gott gemacht. Und sein Sohn Usia, das sehen wir ein Kapitel später, in 2. Könige 15 hatte genau das gleiche Problem. Und Gottes Kommentar macht deutlich, Gott ist nicht bereit, diese Leidenschaftslosigkeit in unserem Leben hinzunehmen. Gott sagt nicht, okay, dann machst du es eben eine Nummer kleiner. Gott sagt, nicht so wie sein Vater David, sondern ganz so wie sein Vater Joas. Gott sucht unsere ganze Hingabe. Und das ist der Gegenbegriff zu Halbheit. Gott will kein wohltemperiertes Christentum. Das ist eine Frage an unser Herz. Wie steht es um unseren Eifer? Wie steht es um den Eifer in unserer persönlichen Frömmigkeit, in unserer persönlichen Nachfolge Jesu, Tag für Tag? Wie steht es um den Eifer, mit dem wir versuchen, unsere Familien zu prägen, unsere Kinder zu begleiten, unsere Senioren für Jesus zu gewinnen? Wie steht es um unseren Eifer, was das Zeugnis vor der Welt angeht? Wie steht es um unseren Eifer, wenn andere ihren Spott über Gott ausschütten? Diese Halbheit, die ist auch im Neuen Testament immer wieder als ein großes Problem entlarvt. Das Neue Testament spricht dann von Lauheit. Und wir haben das ja eben gehört in der Lesung von Bruder Otto über diese ganze Gemeinde in Laodicea, in Kleinasien, von der Jesus sagt, ich kenne deine Werke, du bist weder kalt noch warm, ach, dass du kalt oder warm wärest. Aber du bist lau, halb. Und deswegen werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Die Leute in Laodicea, die konnten sich das gut vorstellen, was das bedeutete, denn die hatten das gleiche Problem mit ihrer Wasserversorgung. In Laodicea, da gab es keine frischen Wasserquellen, sondern das Wasser wurde über ein Aquädukt geliefert. Und es brauchte etwa 10 Kilometer in einer langen Leitung von der Quelle, bis es schließlich in Laodicea ankam. Und das war das Problem, da war es lauwarm geworden. In Kleinasien galt lauwarmes Wasser als klassisches Brechmittel. Deswegen sagt auch Jesus, ich werde dich ausspeien aus meinem Munde. In Hierapolis, ganz in der Nähe, da gab es heiße Quellen, die waren medizinisch wertvoll. In Kolosse gab es ganz kalte Quellen, die waren erfrischend, sportlich erfrischend. In Laodicea kam das Wasser nach 10 Kilometern nur noch lauwarm an. Und Jesus sagt, das ist die Herzenstemperatur dieser Gemeinde. Sie sind nicht entschieden für Jesus. Sie lieben ihn nicht von ganzem Herzen. Sie beugen sich nicht ganz unter seine Autorität. Das Einzige, was sie ganz sind, sie sind ganz lauwarm. Das ist das Einzige. So wie mir eine alte Dame erzählt, ich habe das, glaube ich, hier schon mal gesagt, dass ihr Mann kurz vor seinem Tod den Schlüssel zu all den Problemen seines Lebens gefunden hatte. Er sagte, du, ich wollte schon fromm sein, aber nicht so ganz. Ich wollte schon fromm sein, aber nicht so ganz. Und das ist nun ganz wichtig, der Gegenbegriff zu Halbheit ist nicht Vollkommenheit, ist nicht Perfektion, ist nicht sozusagen eine lückenlose weiße Weste. Das ist nicht der Gegenbegriff, sondern persönliche Hingabe. Persönliche Hingabe unseres ganzen Lebens. Das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, nicht mit der sturen Erfüllung eines Regelwerkes, das von Menschen kontrolliert wird. Unser Herr will keine regungslosen religiösen Roboter, die auf Knopfdruck funktionieren, sondern er will echte Nachfolger. Und einige davon hatten wir bei den Königen auch angetroffen. David, Josaphat zum Beispiel, der sich leidenschaftlich für Gottes Ehre eingesetzt hat. Und ein herausforderndes Beispiel für Hingabe ist für mich William Borden, der sich auf einen Missionsdienst in der islamischen Welt vorbereitete. Er kam aus einem ganz wohlhabenden Hintergrund und Umfeld, hat das alles gewissermaßen in die Mission hineingenommen, hatte die beste Ausbildung. Er war in Yale gewesen an der Universität, in Princeton am Seminar. Und dann ging er nach Ägypten, um dem Missionar Samuel Zwener bei seiner Arbeit unter den Moslems zu helfen. Und dann bekam er irgendwann nach gar nicht so langer Zeit eine schwere Gehirnhautentzündung, an der er dann auch gestorben ist. Und seine letzten Worte sollen gewesen sein, keine Vorbehalte, kein Zurückweichen, kein Bedauern. No reserve, no retreat, no regret. Keine Vorbehalte, kein Zögern, kein Bedauern. Er wollte damit sagen, ich bereue nichts. Mein Leben gehört Gott, Gott weiß, was er tut. Und ich bin darin geborgen, dass mein Leben meinem Herrn gehört. Halbheit oder Hingabe? Amatzia war gezeichnet von dieser unaufgeregten Halbherzigkeit. Und wir müssen uns fragen, wovon ist mein Leben geprägt? Und eng verbunden mit diesem ersten Webfehler war ein zweiter, und das war der Pragmatismus. Halbheit und Pragmatismus. Pragmatismus bedeutet, dass ich sage, der Wert einer Sache wird durch ihren Nutzen bestimmt. Das ist Pragmatismus. Also was funktioniert, ist gut und wenn eine Sache Erfolg hat, ist sie richtig. Und dann frage ich nicht mehr nach höheren Maßstäben. Pragmatismus fragt nach dem kurzfristigen Nutzen. Er fragt nicht danach, ob etwas wahr ist, ob etwas richtig ist, ob etwas mit Gottes Prinzipien übereinstimmt. Einer, der das besonders vertreten hat, war zum Beispiel der Religionspsychologe William James, er hat gesagt, wenn der Glaube hilft, ist es doch egal, ob er wahr ist. Hauptsache, er hat einen therapeutischen Nutzen. Das ist Pragmatismus. Und von diesem Pragmatismus war auch Amatzia gekennzeichnet. Das klingt ja zunächst sehr vernünftig, was wir hier in Vers 5 lesen. 2. Chronik 25, Vers 5. Amatzia versammelte Juda und stellte sie auf nach den Vaterhäusern, den obersten nur Tausendschaften. Also sein Heer, er musterte sie von 20 Jahren an und darüber. Und es fanden sich 300.000 Auserlesene, die in den Krieg ziehen und Speer und Schild handhaben konnten. Eine große Armee. Er muss kämpfen gegen die Edomiter im Süden. Die waren ein dauernder Unruheherd. Und das war auch richtig, gegen die vorzugehen, weil die Südgrenze wichtig war, schon wegen des Zugangs zu den südlichen Handelsstraßen. Es war alles in Ordnung. Aber die 300.000 reichten dem König noch nicht. Und dann lesen wir hier in Vers 8, 6 bis 8, wie es weitergeht. Dazu warb er aus Israel, also aus dem Nordreich, das sich immer mehr von Gott losgelöst hatte, warb er aus Israel 100.000 starke Kriegsleute um 100 Talente Silber an. Also er hat denen ein Riesenhonorar gegeben. Und schon vorbezahlt gewissermaßen. Aber ein Mann Gottes kam zu ihm und sprach, O König, lass das Heer Israels nicht mit dir ziehen. Denn der Herr ist nicht mit Israel, mit keinem von den Söhnen Ephraims. Sondern geh du hin und handle und sei stark zum Kampf. Gott könnte dich sonst zu Fall bringen vor dem Feind. Denn bei Gott steht die Kraft zu helfen. Also Klammer auf, nicht bei krummen Koalitionen. Bei Gott steht die Kraft zu helfen und zu Fall zu bringen. Das ist eine Warnung. Also Gottes Bote warnt Amatzia vor Pragmatismus. Amatzia hat eine verständliche Logik. Er sagt, 400.000 sind stärker als 300.000. Und wo das letzte Viertel herkommt, das spielt keine Rolle. Hauptsache, sie machen mit. Und Gottes Bote sagt, das ist Pragmatismus. Wenn du dich auf Leute verlässt, die nicht Gottes Segen haben, dann schadet das deinem Anliegen. Du darfst nicht nur Köpfe zählen, sondern du musst die höhere Ebene dazu nehmen. Du musst nach Gottes Willen fragen, nach Gottes Prinzipien, nach Gottes Maßgaben. Tja, das ist eine Frage der Zusammenarbeit. Da sind wir als Christen auch immer gefordert. Wir müssen da vorsichtig sein. Wir dürfen bei geistlichen Projekten nicht mit Leuten kooperieren, mit Institutionen kooperieren, die dieses Ziel, was wir haben, nicht teilen, die von ganz anderen Überzeugungen ausgehen. Da warnt die Bibel uns davor. Ein Beispiel, das vielen von uns Sorge macht zurzeit, ist der Kurs der Evangelischen Allianz. Die ist früher mal sehr deutlich aufgetreten für die Gültigkeit der Bibel. Einige machen das auch heute noch. Aber sie hat sich viel deutlicher früher positioniert. Auch etwa gegenüber dem Liberalismus, den es in vielen Landeskirchen und Freikirchen inzwischen gibt. Hat sich viel deutlicher abgegrenzt. Und in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, kann man sagen, ist die Allianz zunehmend pragmatische Bündnisse eingegangen mit Institutionen, vor denen Gott sie wahrscheinlich genauso gewarnt hätte, wie hier der Amatzia gewarnt wurde vor der Zusammenarbeit mit Israel. Und man muss sagen, obwohl die Landeskirchen immer liberaler werden, gibt es auf Seiten der Evangelischen Allianz eine zunehmende Annäherungsbewegung. Das entwickelt irgendwann eine Eigendynamik. Und es kommt eben dieser Verdacht auf, das könnte am Pragmatismus liegen. Der Vorsitzende der Allianz hat neulich in einem Interview mit dem Hessischen Rundfunk folgenden verräterischen Satz gesagt. Er hat sinngemäß gesagt, auch, und das jetzt wörtlich zitiert, auch evangelikal geprägtes Christsein gehört doch zum Grundbestand des evangelischen Glaubens dazu. Eine seltsame Formulierung. Auch evangelikal geprägtes Christsein gehört zum Grundbestand des Glaubens dazu. Früher hat man nicht gesagt, das ist nur eine Prägung evangelikal, sondern man hat gesagt, wir stehen für die Wahrheit. Das ist, was Gottes Wort von uns fordert. Darum sind wir evangelikal, weil wir uns im Evangelium verpflichtet fühlen. Nicht, das ist eine Prägung. Und wir haben auch nicht gesagt, wir sind dankbar, wenn wir irgendwie zum evangelischen Lager dazugehören dürfen. Sondern wir haben gesagt, evangelikal ist evangelisch. Das ist nicht einfach eine Teilerkenntnis, die auch ihren Platz am Tische der Herren beansprucht, sondern wir wollen alle für diese Position gewinnen. Wir wollen alle dafür gewinnen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wir wollen alle dafür gewinnen, dass Gottes Gebote gelten. Wir wollen alle dafür gewinnen, dass Menschen ohne Jesus auf ewig verloren gehen. Und heute? Evangelikal geprägtes Christsein gehört zum Grundbestand evangelischen Glaubens dazu. Das ist eine ganz, ganz andere Position. Der Pragmatismus verändert seine Kinder. Oder auch persönlicher Pragmatismus im Beruf, in der Nachbarschaft, wenn etwa über Gott gespottet wird. dann denken wir manchmal, Mensch, eigentlich müsstest du jetzt etwas sagen. Aber wenn du was sagst, gibt es wieder Ärger. Und du willst ja nicht ständig Ärger haben und anecken. Also sagst du lieber nichts. Das macht es ein bisschen leichter in der nächsten Zeit. Also schweigst du jetzt mal pragmatisch. Es gibt so viele Gefährdungen zum Pragmatismus, wenn ich so meinen eigenen Alltag einfach mal durchforste. Und die Gefahr besteht darin, dass diese pragmatische Haltung für uns so wie zu einer zweiten Natur werden kann. Dass wir es dann schon ganz selbstverständlich machen, dass wir gar nicht mehr drüber nachdenken. Dass es uns auch keine Gewissensbisse mehr bereitet. Und das kann gefährlich werden. Und deswegen sagt der Bote hier zu Amatzia in Vers 8, bei Gott steht doch die Kraft zu helfen. Gott könnte dich sonst zu Fall bringen vor dem Feind, wenn du diesem Pragmatismus frönst. Gott könnte dich zu Fall bringen. Du könntest dich dem Gericht Gottes aussetzen. Auf lange Sicht ist Gottes Segen wichtiger als aller praktischer Nutzen. Es lohnt sich immer, Gott zu vertrauen. Auch wenn ich manchmal so kurzsichtig bin und das nicht sehe. Und dieser Vers 8 zeigt am Ende auch, was das Gegenteil von Pragmatismus ist. Das ist nicht Engstirnigkeit. Das Gegenteil von Pragmatismus ist nicht Engstirnigkeit, sondern das Gegenteil von Pragmatismus ist Gottvertrauen. Und dazu will Gott uns einladen, sei nicht pragmatisch, sondern vertrau mir doch. Wenn du dich an das hältst, was ich dir sage, dann wird's gut werden für dich. Hab keine Angst. Mach keine krummen Touren. Vertrau mir doch. Das wollen wir lernen. Am Ende von Vers 8 steht es doch, denn bei Gott steht die Kraft, zu helfen und zu Fall zu bringen. Also jeder von uns, wenn wir in Gefahr stehen, pragmatisch zu handeln, sollte immer wieder dran denken, der Herr will, dass ich ihm vertraue. Jedes Mal, wenn ich wieder denke, ob er wohl zu mir steht, wenn ich jetzt einen kurzfristigen Nachteil in Kauf nehme, ob es sich wohl lohnt, wenn ich ihm gehorsam bin, der Herr will uns einladen und anspornen, ihm zu vertrauen. Vertrauen statt Pragmatismus. Und schauen Sie, es ist bestürzend oder auch fast wieder zum Schmunzeln, wie Amatzia auf diesen Einwand des Boten Gottes reagiert. In Vers 9, da sprach Amatzia zu dem Mann Gottes, als der Mann Gottes ihn darauf hinweist, was wird dann aber aus den 100 Talenten, die ich den israelitischen Truppen schon gegeben habe? Überlegen Sie mal, wie der reagiert. Ja, der Bote sagt, du könntest Gottes Segen verlieren. Und der König sagt, aber ich habe doch schon so viel Geld für die Söldner ausgegeben. So hat das sein Denken schon geprägt. Was für eine Verwirrung. Bei nüchterner Betrachtung, da müsste man sagen, selbst wenn ich das Geld in den Sand gesetzt habe, Hauptsache Gottes Segen verliere ich nicht. Lass das Geld dahin fahren. Was sind diese paar Talente Silber? Gott wird's mir schon zurückgeben. Wir lachen manchmal, aber wir reagieren doch teilweise ähnlich wie Amatzia. Da scheint uns ein kurzfristiger, praktischer Nutzen realer zu sein als das langfristige Wohlgefallen Gottes. Der Bote aber, der kontert das ganz liebevoll. Das haben Sie gesehen hier in Vers 9 am Ende. Da sagt er, der Herr hat dir noch viel mehr zu geben als nur das. Wenn du Gott nur vertraust, er hat viel mehr auf Lager für dich. Vertrau ihm doch. Schreib die paar Euro, die du durch den Steuerbetrug verdienen könntest, doch ruhig in den Wind. Wenn du Gott gehorchst, er hat dir viel, viel mehr zu geben, was er alles für dich bereithält. Oh, unser Pragmatismus. Er steht immer wieder im Streit mit unserem Gottvertrauen. Wollen wir den Herrn bitten. Immerhin lässt Amatzia sich in diesem Fall raten. Verse 11 bis 12. Amatzia aber fasste Mut und führte sein Volk aus und zog in das Salztal, hat also die 100.000 dann zurückgeschickt. Und sie sind dann auch gut durch diesen Kampf hindurchgekommen. Allerdings hat sein voreiliger Pragmatismus Folgen. Die abgewiesenen 100.000 Israeliten machen dann ein Scharmützel unter Amatzias Volk. Vers 13. Die Kriegsleute, die Amatzia zurückgeschickt hatte, dass sie nicht mit ihm den Krieg zögen, fielen in die Städte Judas ein, von Samaria bis nach Bethoron und erschlugen dort 3.000 Mann und machten große Beute. Das war die Rache. Die waren beleidigt gewesen. Haben gesagt, ihr haltet euch wohl für was Besseres, ihr lasst uns nicht mitziehen. Gut, dann werden wir euch jetzt mal diesen Denkzettel verpassen. Und Amatzia sieht, welche schlimme Folgen sein voreiliger Pragmatismus hier zeitigt. Und jetzt müsst ihr doch kapiert haben, jetzt spätestens, dass es besser ist, von vornherein nach dem Willen Gottes zu suchen. Aber weit gefehlt. Wie geht's weiter in Vers 14? Und es geschah, als Amatzia von der Schlacht gegen die Edomiter heimkehrte, die ja siegreich verlaufen war, Klammer auf, Klammer zu, da brachte er die Götter der Söhne Seirs, also der Edomiter, mit und stellte sie für sich als Götter auf und betete vor ihnen und räucherte ihnen. Ist nicht zu fassen. Nach allem, was gewesen ist. Der Leser fasst sich an den Kopf und sagt, was macht der Amatzia jetzt schon wieder? Was soll denn noch kommen? Vor kurzem hatte doch Gottes Bote ihn erst gewarnt. Und überlegen Sie mal, wenn schon Israels Krieger nicht mit Gottes Segen rechnen können, was Gott doch gesagt hatte. Du kannst nicht mit meinem Segen rechnen, wenn du die abgefallenen israelitischen Krieger dazu nimmst. Ja, wie will er dann erst mit Gottes Segen rechnen durch die heidnischen Götzen? Ist doch irre. Ist völlig abwegig, ist auch irrational. Und wieder fragt Amatzia nicht nach der übergeordneten Wahrheit. Er fragt nicht nach Gottes Maßstab. Er fragt nicht, ist das geistlich richtig? Ist das von Gottes Wort her gedeckt? Kann ich mit Gottes Segen rechnen? Das fragt er nicht. Es ist wieder das gleiche Muster. Er hofft auf irgendeinen kurzfristigen pragmatischen Nutzen. Dass er den Dumitern deren Götter wegnimmt, dann werden die noch mal mutloser, obwohl die Götter denen sowieso nicht geholfen haben. Und er verweigert Gott das Vertrauen. Und sofort, und das ist gnädig, steht da wieder ein Prophet Gottes vor seiner Tür. Schauen Sie, welche unheimliche Dynamik in diesen Versen steckt. Und dann steht dieser Prophet Gottes vor seiner Tür und macht ihm noch mal deutlich, wie dumm sein Pragmatismus eigentlich ist. Vers 15, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Amatzia und er sandte einen Propheten zu ihm, der sprach zu ihm, warum suchst du die Götter des Volkes, die ihr eigenes Volk nicht mal aus meiner Hand errettet haben? Die sind doch besiegt, die haben doch dir nichts entgegenzusetzen vermocht. Was verlässt du dich auf die? Das ist doch völlig, völlig sinnlos. Und hier merken wir eine Veränderung im Herzen Amatzias. Vers 16. Beim ersten Mal hat er noch auf Gottes Boten gehört. Beim ersten Mal hat er noch eingelenkt. Aber schauen Sie, wie er jetzt reagiert. Als dieser Prophet nämlich so zu ihm redete, sprach Amatzia zu ihm, hat man dich zum Ratgeber des Königs gemacht? Hör auf, warum willst du geschlagen werden? Gewaltandrohung. Da hörte der Prophet auf und sprach, ich merke wohl, dass Gott beschlossen hat, dich zu verderben, weil du dies getan hast und meinem Rat nicht gehorcht. Also du ziehst dir selbst Gottes Urteil zu. Und an deiner Unbußfertigkeit sehe ich, dass Gott dich gerichtet hat. In dieser Situation deutet sich ein dritter Webfehler schließlich an, der letzte, den wir heute uns noch anschauen wollen, der dann in den nächsten Jahren noch weiter wuchern wird, dieser dritte Webfehler. Der erste war Halbheit statt Hingabe. Der zweite Webfehler war Pragmatismus statt Gottvertrauen. Und der dritte und letzte Webfehler ist Stolz. Stolz. Er sagt, was maß sich der Gottesbote an, sich in meine persönlichen Entscheidungen einzumischen? Was maß er sich eigentlich an? Er sagt letztlich, was maß sich Gott an, mir meine Götzen malig zu machen? Das ist die Essenz seiner Aussage. Was maßt Gott sich an, mir meine Götzen malig zu machen? Und dann, das ist so typisch, der Stolz neigt immer dazu, um sich zu schlagen. Und die zu verprügeln, die meinen Stolz in Frage stellen. Gewaltandrohung gegen Gottes Prediger. Und schauen Sie, wir sind nicht die Ersten, die diesen Webfehler des Stolzes in Amatzias Charakter entdecken. Auch sein Kollege aus dem Norden, der israelische König Joas, also nicht unser Joas, über den wir letzten Sonntag gesprochen haben, das war der Joas Süd. Der Joas, um den es jetzt geht, ist Joas Nord. Und dieser Joas Nord, der warnt ihn vor diesem Irrweg. Also der aktuelle Kollege und König aus dem Norden. Und was sagt er in Vers 19? Du denkst daran, dass du die Edomiter geschlagen hast, Amatzia, und dein Herz verführt dich zum Stolz. Bleibe du jetzt daheim. Woran hat Joas Nord gemerkt, dass Amatzia stolz geworden war? Das steht in Vers 17. Amatzia, der König von Juda, beriet sich und sandte Boten hin zu Joas Nord, dem Sohn des Joahas, des Sohnes Jehu, dem König von Israel, und ließ ihm sagen, komm, wir wollen einander ins Angesicht sehen. Das heißt, komm, wir wollen uns duellieren. Komm, ich will einen Krieg gegen dich führen. Einfach so. Der hat Geschmack daran bekommen, seine Macht auszuweiten. Der fühlt sich plötzlich sicher und unbesiegbar, weil er die Edomiter geschlagen hat. Der will jetzt am ganz großen Rad drehen, der glaubt, er hat Gott nicht mehr nötig, er muss Gott nach nichts mehr fragen. Sein Stolz reißt ihn fort. Und sogar der Nordkönig Joas durchschaut die Situation und sagt, dein Stolz überhebt sich, Amazia. Sei vorsichtig. Ich warne dich. In 2. Könige 14, Vers 10, im Paralleltext, wird das Zitat noch ausführlicher gebracht. Du hast die Edomiter vollständig geschlagen, sagt da Joas, und dein Herz verführt dich zum Stolz. Begnüge dich doch mit deinem Ruhm und bleibe daheim. Warum willst du das Unheil herausfordern, dass du zu Fall kommst und Juda, das Südreich, mit dir? Und dann will Joas Nord den Kollegen Amazia mit einer Parabel zur Besinnung bringen. Also der bemüht sich wirklich, auch lyrisch hier gewissermaßen. Und das zeugt allerdings auch nicht von übertriebener Bescheidenheit, was Joas Nord dem Amazia jetzt sagt. Das müssen Sie sich noch anschauen, die Parabel, die er dort ihm mitgibt. Da sandte Joas, der König von Israel, Vers 18, zu Amazia, dem König von Juda, und ließ ihm sagen, der Dornstrauch auf dem Libanon sandte zur Zeder auf dem Libanon und ließ ihr sagen, gib deine Tochter meinem Sohn zur Frau. Aber das Wild auf dem Libanon lief über den Dornstrauch und zertrat ihn. Also ganz einfach, was er hier meint, der einfache Dornstrauch, das ist Amazia in den Augen von Joas Nord. Die edle Zeder ist Joas Nord selbst. Und der Dornstrauch will von der Zeder etwas Vermessenes, mit ihr kämpfen. In der Parabel will er seine Tochter haben. Aber dafür muss dieser einfache, schlichte, sich selbst überhebende Dornstrauch einen hohen Preis bezahlen. Er wird zertrampelt von wilden Tieren. Und diese wilden Tiere sind die israelische Armee. Also das ist das Bild. Er sagt, was willst du, schlichter Dornstrauch, gegen mich, edle Zeder? Zurück auf deinen angestammten Platz. Lass das. Du überschätzt dich grenzenlos in deinem Stolz, obwohl du nur ein schlichter Dornstrauch bist, Amazia. Aber zugegeben, mit diesem eigenwilligen Vergleich erreicht Joas Nord seinen Kollegen Süd schon gar nicht mehr. Amazia ist wie besoffen von seinem Stolz, wie besoffen von seiner Selbstüberhebung und er ist für Korrekturen schon längst nicht mehr erreichbar. Und daran sehen wir, wie weit Amazia sich in seinem Denken, in seiner Haltung schon von Gott entfernt hat. Die Halbheit verleitet ihn zum Pragmatismus. Pragmatismus bedeutet, ich frage nicht mehr nach Gottes Wahrheit, ich frage nicht mehr, ob eine Sache in Gottes Augen richtig ist. Und aus Pragmatismus wird, und das ist das Dritte, Stolz. Und der Stolz geht noch einen Schritt weiter als der Pragmatismus. Der Stolz handelt bewusst gegen Gottes Willen. Der Stolz setzt sich bewusst über Gottes Grenzen hinweg. Der Stolz lässt sich von Gott nicht mehr bremsen, obwohl er weiß, dass Gott das nicht will, was ich jetzt tue. Er weist Gottes Propheten ab und bedroht ihn. Und nachdem Amazia Gott abgeschüttelt hat, wird er völlig irre und sucht mutwillig Krieg gegen die früheren Brüder aus dem Norden. Eine neue Lebensweise, dieser Stolz, mit dem fordert er Gott heraus. Und ihr Lieben, damit haben wir auch den Gegenbegriff zu Stolz. Der Gegenbegriff zu Stolz ist Gottesfurcht. Bist du stolz oder gottesfürchtig? Die Gottesfurcht weiß, ich kann es mir nicht leisten, Gott gegen mich zu haben. Die Gottesfurcht weiß, ich kann es mir nicht leisten, Gott gegen mich zu haben. Das überstehe ich nicht. Das wird mir immer schaden. Und der Stolz glaubt, ach, ich brauche mich um Gottes Willen nicht zu scheren. Ich mache mein Ding. Ich muss nicht drüber nachdenken, ob ich Gott gegen mich habe oder nicht. Ich mache, was ich für richtig halte. Ich ziehe mein Ding durch. Ich bin doch erwachsen. Dummheit und Stolz wachsen am selben Holz, sagt der Volksmund. Und genau vor diesem tödlichen Irrtum hatte der Mann Gottes ihn ja beim ersten Mal gewarnt. Er hat gesagt, Amazia, vergiss es nicht, bei Gott steht die Kraft zu retten. Bei Gott steht die Kraft, wirklich zu helfen oder aber zu verderben. Und deswegen überlege es dir gut, ob du Gott herausfordern willst. Überlege es dir gut, ob du bei deinem Stolz bleiben willst und ob du Gott gegen dich haben willst. Überlege es dir gut. Aber Amazias Stolz hat ihn schon längst blind gemacht für diese Wahrheit. Sein Eigensinn, seine Selbstüberschätzung. Aber das ist alles eine Folge dessen, dass er Gottes Größe nicht sieht. Gottes Heiligkeit. Den Ernst und die Nähe Gottes. Und wie leicht wir in solcher Haltung des Stolzes uns verrennen können, das sehen wir zum Schluss nochmal daran, dass Amazias Sohn Usia Jahrzehnte später exakt den gleichen Fehler macht. Exakt den gleichen Fehler. Eigentlich hat er eine bessere Bilanz als sein Vater. In 2. Chronik 26 steht am Ende in Vers 15, dass sich sein Ruhm weithin verbreitete, weil ihm wunderbar geholfen wurde, bis er sehr stark wurde. Das heißt, Usia oder Asaria, wie er auch heißt, hat ganz, ganz viel Hilfe von Gott erfahren. Er hat eigentlich eine noch deutlich bessere Bilanz als sein Vater. Aber was ist Usias Reaktion? Dankbarkeit? Demut? Gottesfurcht? Gehorsam? Am Ende lesen wir fast wörtlich die gleiche Diagnose wie bei seinem Vater. In 2. Chronik 26, Vers 16 steht, als er aber stark geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben und er versündigte sich an dem Herrn. Und wodurch passierte das? Auch Usia zieht etwas durch, wovor Gott ihn dringend gewarnt hat. Auch Usia glaubt, ich kann es mir leisten, gegen Gottes Willen zu handeln. Bei ihm sind es nicht die Götzenbilder, bei ihm ist es nicht ein mutwilliger, sinnloser Krieg wie bei seinem Vater, sondern Usia übertritt eine andere Linie, die Gott deutlich gezogen hatte. Diese Linie steht hier in Vers 16 in Kapitel 26. Was macht er? Er ging in die Tempelhalle des Herrn, um auf dem Räucheraltar selber zu räuchern. Aber der Priester Asaria ging ihm entgegen und 80 Priester mit ihm. Das war schlimm, denn Gott hatte eindeutig gesagt, er solle das nicht tun, das sollen nur die Priester machen, hatte Gott deutlichst gesagt. Das war kein Kavaliersdelikt. Das war eine flagrante Beleidigung des Willens Gottes. Gott hatte jeden Zweifel ausgeschlossen. Und schauen Sie, das steht zum Beispiel in 2. Mose 30, Vers 7 und 8. Und deshalb lähmendes Entsetzen bei den Priestern, die fürchten, was jetzt gleich geschieht. Die traten dem Usia entgegen, Vers 18, und sprachen zu Usia, es steht dir nicht zu, dem Herrn zu räuchern, sondern nur den Priestern, den Söhnen Aarons, die zum Räuchern geheiligt sind. Verlass das Heiligtum, denn du hast dich versündigt. Und das bringt dir vor Gott, dem Herrn, keine Ehre. Und das bringt dir vor Gott, dem Herrn, keine Ehre. Das ist ein wunderbarer Satz, den wir uns alle ins Herz schreiben sollen. Das bringt dir vor Gott, dem Herrn, keine Ehre. Das ist das Kriterium. Bringt mir das, was ich tue, vor Gott, dem Herrn, Ehre oder nicht? Gefällt es ihm oder nicht? Freut es ihn oder nicht? Das ist letztlich doch das Einzige, was zählt. Stolz oder Gottesfurcht? Stolz oder Gottesfurcht? Der Stolz setzt stur auf die eigene Karte. Und die Gottesfurcht fragt besorgt, bringt mir das Ehre vor Gott? Ihr Lieben, das sollten wir viel häufiger fragen, wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir Weichen stellen, wenn wir Wege gehen, wenn wir Konzepte machen für die Zukunft. Bringt mir das Ehre vor Gott? Findet es sein Wohlgefallen? Wenn ich jetzt in dieser ganz konkreten Entscheidung stehe und gehe rechts oder links, was bringt mir Ehre vor Gott? Das ist das Kriterium, das ist der Maßstab. Und Usia erweist sich ja ganz als Sohn seines Vaters, er stößt Gottes Warnung wütend zurück und bedroht den Boten. Und er macht die Priester so richtig fertig. Diese Formulierung in Vers 19, da wurde Usia zornig, während er die Räucherpfanne in der Hand hielt. Hätte sie vielleicht am liebsten als Schlagwerkzeug noch benutzt, diese Räucherpfanne. Das kann man übersetzen, er wütete wie ein Sturm. Er war außer sich, er war brastig, er zürnte, er grollte. Er wollte sie fertig machen. So war er berührt. Aber die Priester lassen sich nicht einschüchtern. Und das ist ein Kennzeichen der Gottesfurcht. Wenn du dich vor Gott fürchtest, dann kannst du vor Königen gerade stehen. Und vor Chefs. Und vor Präsidenten. Und vor Mehrheiten. Und vor dem öffentlichen Forum der Political Correctness. Wenn du dich vor Gott beugst, dann kannst du vor all diesen Instanzen gerade stehen. Und so machen es die Priester. Und noch während Usias Stolz und Zorn sich austoben, greift Gott diesmal sehr schnell und sehr drastisch ein. Sehen Sie am Ende in Vers 19, als Usia aber seinen Zorn gegen die Priester ausließ, da brach der Aussatz an seiner Stirn aus, vor den Augen der Priester im Haus des Herrn beim Räucheraltar. Denn als sich der Oberpriester Asaria und alle Priester zu ihm hinwandten, siehe, da war er aussätzig an seiner Stirn. Zeichen des sofortigen Gerichtes Gottes. Gott greift dramatisch ein. Und da jagten sie ihn rasch hinaus. Man sieht richtig diese Dynamik in dieser Szene. Sie stoßen ihn fast zum Tempel raus. Ein Aussätziger darf nicht im Tempel sein. Und auch er selbst, endlich hat das kapiert. Auch er selbst machte sich schnell davon. weil der Herr ihn geschlagen hatte. Jetzt weiß er es. Er kann den Aussatz nicht einfach abschütteln. Das ist das sichtbare Zeichen des Gerichtes Gottes, direkt vollzogen an seinem Leben. Und er sieht, wie ernst es ist. Er sieht, wie schlimm es ist, Gott zu beleidigen. Er sieht, wie schlimm es ist, Gott links liegen zu lassen, die Ehre Gottes für vernachlässigenswert zu halten in meinem Leben. Und von einem Moment auf den anderen ist das, was er sichern wollte, vorbei, nämlich seine Karriere. Ein Aussätziger durfte nicht in der Gesellschaft bleiben. Und so steht das hier in Vers 21. So war der König Usia aussätzig bis zum Tag seines Todes und wohnte als Aussätziger in einem abgesonderten Haus. Denn er war vom Haus des Herrn ausgeschlossen. Und sein Sohn Jotham stand jetzt dem Haus des Königs vor und richtete das Volk des Landes. Also noch zu Lebzeiten muss er die Macht abgeben. Während sein Vater Amazia am Ende ermordet wurde, landet Usia bei lebendigem Leibe auf dem Abstellgleis im Nebenhaus, dort, wo eben der aussätzige Ex-König dann seine letzten Monate oder Jahre fristet. Was für ein Ende. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Gott hat uns das Schicksal dieser beiden Männer nicht umsonst vorgelegt. Amazia und Usia. Gott hat uns ihren Werdegang hier gezeigt, ihre Entscheidung. Gott hat uns einen Einblick in ihre Herzen gegeben, damit wir in diesem Spiegel unsere eigenen Motive und Haltungen überprüfen können. Betend vor Gott. Wo könnten sich ähnliche Webfehler möglicherweise in mein Lebensmuster hineinziehen? Herr, zeig mir das, mach mir das klar. Wo stehe ich vielleicht in einer ähnlichen Gefahr? Vielleicht nur erstmal ansatzweise. Halbheit statt Hingabe? Herr, wo bin ich oberflächlich geworden oder lau? Pragmatismus statt Gottvertrauen? Wo ist mir ein kurzfristiger Nutzen und Vorteil wichtiger, als dass ich mit dir, Herr, im Reinen bin? Wie weit vertraue ich dir, Herr, dass du Gehorsam wirklich segnest? Pragmatismus oder Gottvertrauen? Und schließlich der dritte Webfehler, Stolz statt Gottesfurcht. Herr, wo halte ich Stolz an einer Sache fest? Herr, wo halte ich an einem Plan fest, obwohl ich genau weiß, dass es in deinen Augen falsch ist? Herr, zeig mir das. Wo halte ich Dinge fest, von denen du genau willst? Und ich weiß das auch, dass ich sie loslassen soll. Wo mache ich mit bestimmten Dingen weiter, obwohl du mir eigentlich längst gezeigt hast, dass ein Kurswechsel angesagt ist? Herr, zeig mir das. Das größte Problem von Amazia und Usia war nicht ihre Sünde, sondern das größte Problem war am Ende, dass sie sich geweigert haben, umzukehren. Das war das Größte. Als Gott sie darauf stieß, da haben sie das empört von sich gewiesen und haben die geprügelt, die ihnen Gottes Botschaft ausgerichtet haben. Wie viel Gutes hätte doch daraus erwachsen können, wenn sie sich gebeugt hätten vor Gott? Wie viel Gutes hätte daraus werden können, wenn sie gebetet hätten wie David in Psalm 139, von dem wir vorhin gehört hatten, dass Gott uns sieht und uns ganz durchschaut. Und wo hinein mündet Psalm 139? In diese flehentliche Bitte Davids. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Herr, erkenne mich und bring mich zurecht. Und wenn wir so beten, dann wird auch die Erleichterung und die Freude, ja, dann wird das Glück in unsere Herzen einziehen, von dem Psalm 103 spricht, den David auch gebetet hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen, unsere Sünden von uns sein. wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das zu wissen, darauf zu vertrauen, das ist Glück. Und in dieser Freude dürfen wir dann getrost vorangehen. Mit einem reinen Gewissen. Amen.